Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, in Südtirol und selbstverständlich auch in allen anderen Ländern und Regionen, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus Riesa, unweit von Dresden, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 6. November 2025. Gestern Abend bin ich dann doch noch glücklicherweise erschöpft und hocherfreut in meinem Hotelzimmer hier angekommen nach einer abenteuerlichen Zugfahrt aus Bielefeld, wo ich am Nachmittag ein ausgedehntes Interview inklusive Waldspaziergang geführt habe. Sehr interessant zum Thema direkte Demokratie in Deutschland. Ich habe mit einer früheren Verfassungsrichterin gesprochen, mit einer Rechtsprofessorin, die dazu ein hochinteressantes Buch verfasst hat, das meines Erachtens den Nerv trifft, was die heutige demokratische Situation nicht nur in Deutschland angeht, sondern auch über Deutschland hinaus. Ich glaube, wir beobachten die Krise der repräsentativen Demokratie. Wir sehen, dass immer mehr Leute unzufrieden sind, das Gefühl haben, dass ihnen die Demokratie entgleitet, dass sie nicht mehr der Chef im eigenen Haus sind, sondern dass andere Kräfte, vor allem Politiker, Interessensgruppen an ihrer Stelle entscheiden, und zwar nicht so, wie es im Sinne und im Interesse gewissermaßen der Bürger und auch im Dienste sozusagen der Lebenswirklichkeit ist. Das war das große Thema, und nach einem ausgedehnten Gespräch auch noch über ein paar andere verwandte Themengebiete habe ich dann den Zug bestiegen, mich gefreut, und dann ging eine längere Odyssee los, die mich insgesamt über 5 Stunden, ja was heißt 5 Stunden, fast 7 Stunden durch Deutschland führte, mit zahlreichen Unterbrüchen. Man hört und liest ja einiges über die deutschen Bundesbahnen, aber jetzt habe ich also am eigenen Leib erfahren, was da alles schief gehen kann. Unter anderem blieben wir irgendwo mitten im Nowhere's Land, ich wusste nicht, wo wir genau sind, stehen. Warum, war nicht so ganz klar. Plötzlich erklingt aus den Lautsprechern die Durchsage, ja, der Lokomotivführer habe seinen Führerstand verlassen, habe aufgehört zu arbeiten, weil er die offizielle Arbeitszeit überschritten habe. Man müsse jetzt einen neuen Lokführer organisieren. Da habe ich gedacht, um Himmels Willen, was ist denn hier? Das ist, ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland möglich ist. Ist das nicht logistisch vorab geplant worden? Wie kann das sein, dass sie die Dienstpläne in dieser Art und Weise Lücken aufweisen? Aber nach einer längeren Phase sind wir dann tatsächlich weitergefahren. Also man hat es also geschafft, einen Lokführer da herbei zu improvisieren. Dann weitere Verzögerungen. Es gab noch einen Krankheitsfall, einen Notfall auf der Strecke. Ein Krankenwagen musste organisiert werden. Und war interessant zu beobachten, nach etwas die Reaktion der Zuggäste. Man reagierte mit Heiterkeit, mit Amüsiertheit, natürlich auch mit einer gewissen Genervtheit, denn da waren viele Leute dabei, unter anderem ich, die dann früh aufstehen mussten, auch arbeiten. Und die haben sich aber ja doch sehr insgesamt gelassen verhalten, sodass diese absonderliche, abenteuerliche Reise, dieser Trip, dann doch, wie soll ich sagen, auch noch eine sympathische Note offenlegte. Und was mich beeindruckt hat, ist auch die Gelassenheit des Personals gewesen, die da sehr zuvorkommend die Angestellten gewirkt haben. Wir haben sogar ein gratis Mineralwasser offeriert bekommen. Aber ich glaube, es war den Angestellten klar, dass das ein bisschen bescheiden wirkt. Also haben sie da ihre Vorratskammern geöffnet, und man konnte sich auch an anderen Verpflegungsgegenständen bedienen. So sind wir dann am Schluss konnte dann etwas lesen, konnte mich etwas in meine Lieblingsserie, meine aktuelle Downton Abbey vertiefen im Zug, habe das dann nicht im Hotelzimmer nachgeholt. Also so hatte man zumindest die Gelegenheit, in einer etwas überlangen Fahrt anderen Beschäftigungen nachzugehen. Also ich bin da nicht entnervt am Schluss angekommen, sondern irgendwie hatte das Ganze auch eine sympathische Note. Diese Fehler machen ja irgendwie auch menschlich, machen sympathisch. Sie sehen, ich bemühe mich hier, einen positiven Eindruck, das Erfreuliche sozusagen aus dieser ziemlich unerfreulichen Episode herauszupicken. Aber irgendwie die Stimmung an Bord, die war gut. Den Leuten war natürlich die Absurdität dieser Aneinanderreihung von immer wieder neuen Unglückseligkeiten am Schluss dann wie eine Art Comedy-Programm vor Augen. Und so hat sich das dann auch angefühlt, atmosphärisch in diesen Zugsabteilen. Jetzt bin ich hier, aber eben mit etwas Schlafmanko und einem Vortrag, den ich heute Abend halte. Ich freue mich sehr in Riesa. Versuchen Sie noch ein letztes Ticket sich zu ergattern. Ich glaube, es ist ausverkauft, aber gehen Sie nochmal aufs Internet, weltwoche.de/Vortrag, kommen Sie an die Abendkasse. Würde mich freuen, hier dann mit Ihnen über die Weltlage zu diskutieren. Vielleicht wird episodisch, anekdotisch auch noch etwas von meinen Zugsexpeditionen auf Expedition, auf Durchreise im wilden Deutschland anklingen. Wir werden sehen. Hauptthema sicherlich die internationale Lage. Da passiert einiges und natürlich auch immer wieder ein Thema, was ist eigentlich in Deutschland los, wo steht man da, und Sie kennen meinen Ansatz, kein Fußbreit der Apokalypse gibt dem Kulturpessimismus und der Weltuntergangsbegeisterung keine Chance. Die neue Weltwoche in Print am Start heute in der Schweiz, ich glaube ab morgen dann auch in den deutschen Kiosken greifbar, unser E-Paper dann am Samstag für Sie da speziell ausgerichtet, abgezirkelt auf die deutsche Leserschaft, aber aus Anlass jetzt auch meiner beginnenden Deutschland-Tournee gehen wir mit einer deutschen Geschichte aufs Titelbild, und zwar diesem Internetphänomen um den Rapper Haftbefehl, den wir da ausgiebig unter die Lupe nehmen, und die Netflix-Doku, die wirklich in aller Munde ist, auch in der Schweiz redet man darüber, ein riesiges Phänomen. Dieser Rapper aus türkischer Familie, Offenbach, aufgewachsen, arme Verhältnisse, Vater begeht Selbstmord, dann Kleinkriminalität, Absturz und schließlich Aufstieg kometenhaft in die obersten Stratosphären der Unterhaltungsindustrie. Der Erfolg alleine ist ja hochinteressant. Mir sagt jetzt die Musik nicht wahnsinnig zu, aber ungeachtet all dessen ist das natürlich eine Herausforderung, hier etwas herauszufinden, warum und wie es dieser Haftbefehl geschafft hat, genialer Künstlername, abgesehen davon, in diese Höhen zu gelangen, in Höhen, in denen er dann auch abstürzte, kokainbedingt. Der Netflix-Film zeigt das. Es kommt sogar zu einem Nahtoderlebnis und einer Art Wiederauferstehung. Völlig verrückt. Und Daniel Rieser schreibt über den Heimatdichter Haftbefehl. Heimatdichter Haftbefehl. Dieser Titel gefällt mir natürlich. Aus dem Offenbacher Beton spricht Deutschland, ein Panorama der deutschen Gegenwart am Beispiel von Haftbefehl, der sich, ja, man muss das so sagen, die Nase weggekokst hat. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, aber tatsächlich ein verrücktes Universum, das sich da auftut mit dieser Geschichte, die nun also ihm auch sehr viel Geld wieder in die Kassen spült, weil dieser Netflix-Dokumentarfilm ist enorm populär. Gerechtigkeit für Prinz Andrew. Sie kommen alle, jetzt kommen alle, die, wie schreibt unser Autor Rolf Hürzler, all die Neider, Antimonarchisten, Tugendbolde und Oberschlauen. Ja, das ist eben auch die Weltwoche. Immer auch Pflichtverteidiger der Verfemten und Verdammten, eine andere Sicht. Dieser Moralismus, die Gerichtshöfe der Moral, das ist etwas, gegen die wir immer wieder antreten. Ist heute übrigens das ganz große Problem, finde ich, in Deutschland, dass man einfach nicht offensachlich über die Themen spricht, sondern Brandmauern hochzieht, aus allem eine Frage von Gut und Böse zu machen geneigt ist, anstatt pragmatisch die Situation anzuschauen. Und dieser Moralismus, diese Neigung, alles gewissermaßen eben über diese Gutmenschenschiene zu spielen, verstellt natürlich einerseits den Blick auf die Wirklichkeit und es behindert einen auch in der täglichen politischen Arbeit, die Probleme zu lösen, nicht nur auf der nationalen Bühne, sondern auch auf der internationalen Bühne, auf der ja Deutschland gar nicht diese Rolle spielen müsste. Man wäre ja davon entlastet, aber immer wieder zieht es eben die Politiker da auf diese roten Teppiche. Anna-Anne Trepko versus Downton Abbey in der Schweiz, die Neigung auch, die Theaterbühnen, die Opernhäuser zu instrumentalisieren, politisch, damit setze ich mich kritisch auseinander, wie links ist die AfD, diesem Thema gehen wir auch in der aktuellen Weltwoche-Ausgabe nach. Was sind die Aktualitäten, was sind die Schlagzeilen des heutigen Morgens? Erste CDU-Politiker sprechen jetzt über das Undenkbare. Das ist die große Polit-Story heute Morgen in der Bild-Zeitung. Das Gerangel, die Karambolage in dieser noch jungen Koalition. Friedrich Merz, ja, er bringt irgendwie keine Ordnung in seinen Stall. Jetzt diese Wadefuhl-Außenminister-Affäre, dessen Reise nach Syrien, dann diese völlig unkontrollierte Kommunikation, während die Regierung zu Hause in Berlin versucht, aufgrund des beendeten Syrienkriegs die Syrer wieder nach Hause zu bringen, konterkariert das der Außenminister und sagt, es sei unmöglich, ein würdiges Leben zu führen in Syrien. Er verwendet also diesen Begriff aus dem Grundgesetz, würdig, Menschenwürde, unmöglich. Das heißt, er legt faktisch ein Veto ein gegen die Politik des Kanzlers und nicht, weil er der SPD angehörte, sozusagen den CDU-Gegner, sondern dieses Votum kommt aus den eigenen Reihen. Undurchsichtig, unklar, was Friedrich Merz jetzt damit genau anfängt. Am Anfang hat er das kritisiert, dann hat er seinen Außenminister wieder unterstützt. Es gab eine Aussprache, dort bekräftigte allerdings der Außenminister seine Position. Er hat sie sozusagen ins noch höhere Strahlenglanzlicht seiner christlichen Weltanschauungen gestellt und damit eben diesen Konflikt eskalieren lassen. Also da brodelt es und in der Zwischenzeit hören wir, das trägt hier Paul Ronsheimer in der Bild-Zeitung zusammen, immer mehr Stimmen, die dem Kanzler raten, eine Minderheitenregierung zu führen. Man ist ja sowieso auf dem Weg, eine Minderheitenregierung zu führen, und zwar nicht nur alleine als CDU, sondern auch zusammen mit der SPD, denn immer mehr Deutsche, glaube ich, so würde ich das wahrnehmen, wenden sich ab, sind der Auffassung, dass hier auch handwerklich unglaublich gepfuscht wird, falsch gearbeitet wird, Führungsschwäche, so kurz noch weniger Energie scheint da drin zu stecken als bei dieser unseligen Ampel, die ja auch in einem Crescendo der inneren Zerstrittenheit auseinanderbröckelte und am Schluss dann auch auseinanderkrachte. Wenn Sie das etwas unabhängig von den Parteien anschauen, so diagnostisch, symptomatisch sozusagen, sachlich unter das Elektronenmikroskop legen, dann sehen Sie hier einfach eine Konstellation, eine politische Schwäche, eine gewollte Schwäche, die natürlich damit zusammenhängt, dass die Politik nicht das tut, was der Wähler entschieden hat. So kommt es dann eben heraus, wenn Sie glauben, mit Brandmauern Millionen von deutschen Wählern ausschließen zu müssen. Denn bei den letzten Wahlen, man kann das nur wiederholen, unterstreichen, haben die Deutschen eine Mitte-Rechts-Regierung an den Start schicken wollen. Das ist das Mehrheitsvotum, da hätten sie auch die entsprechenden Mehrheiten. Aber eben die CDU, CSU hat sich entschieden, eine Brandmauer zu errichten, eine Brandmauer, die im Grunde eine linke Idee ist, um sich mit den Linken zu verbünden. Damit schwächt man sich selber, damit schwächt man auch die Linken, vor allem aber sich selber, die CDU, CSU, das merkt Friedrich Merz. Man stärkt die Kräfte, die man eigentlich ausbremsen möchte. Und am Schluss haben sie diesen Salat, den wir da beobachten, der auch einen ja, schlechten Management-Eindruck hinterlässt. Der Kanzler mit drei Schicksalskurven, Staatswachstum, Bruttosozialproduktwachstum und Investitionen, private Investitionen in Deutschland. Diese drei Kurven hat Merz dargelegt. Der Staat wächst und wächst, geht immer mehr nach oben. Die Staatsquote, das BIP mehr oder weniger konstant, also die Wirtschaftsleistung, aber die Kurve mit den Privatinvestitionen in Deutschland zeigt nach unten und Merz sagte dann selber, wenn es uns nicht gelingt, diese Konstellation zu verändern, dann sind wir gescheitert als Regierung. Und das sind natürlich auch Aussagen, man könnte sagen, bemerkenswerte Ehrlichkeit, aber jetzt nicht besonders politisch schlau, wenn Sie nach wenigen Monaten bereits das Scheitern der eigenen Regierung hier in Betracht ziehen. Und ich sage das als jemand, der nicht Freude hat, wenn jetzt diese Regierung auf Grund läuft, sondern Deutschland muss ja auch im Sinne der ganzen europäischen Situation, der Wirtschaftssituation, einen Lead übernehmen können, muss stark sein und nicht eben sich in solchen Schwächen da verlieren. Deutschland ist der Puff Europas, sagt Julia Klöckner, die Bundestagspräsidentin. Sie möchte die Prostitution verbieten. Ich weiß jetzt nicht, ob das das entscheidende Rezept ist, die wesentliche Priorität. Ich glaube, da gibt es andere Aufgaben, die zu lösen, die anzupacken wären. Mamdani-Beben in New York. Der linke Kandidat, der Muslim, gewinnt in einer der, ja, pulsierendsten Städte der Welt. Sicherlich auch ein Protestvotum gegen die Regierung Trump. Ausdruck der inneren Polarisierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Sozusagen die Wagenburg New York. Auch ein Fernduell hat da stattgefunden zwischen dem Weißen Haus und eben der Metropole um Manhattan. Und der unkonventionelle Kandidat, der, wie es heißt, sehr links außenstehende Kandidat, der islamistische Kandidat, wie seine rechten Gegner da in den Internetforen sich jetzt die Finger wund schreiben, der hat abgeräumt. Das ist an sich auch ein interessantes Phänomen. Der schon ziemlich verwitterte Gegenkandidat Andrew Cuomo aus einer berühmten Politikerfamilie hat da den Kürzeren gezogen, ist vielleicht schon zu sehr, ja, abgenutzt aufgetreten, auch durch Skandale, die er da als Gouverneur hatte, stark in Mitleidenschaft gezogen, sozusagen ein wieder aufgewärmter Spitzenpolitiker aus der Vergangenheit. Die New Yorker haben sich dafür einen neuen ausgesprochen. Ich bin jetzt noch nicht komplett alarmiert und ich bleibe mal ergebnisoffen, was der da machen wird. Also wenn Sie auf die rechten Portale gehen, dann wird jetzt da nur gewütet und gepoltert und kritisiert auf Vorrat. Das ist klar, das ist absehbar. Er bezeichnet sich auch als Sozialist, kommt aus einer interessanten Familie, Inder, in Uganda aufgewachsen. Seine Mutter, eine berühmte Filmregisseurin, Salaam Bombay, ist mir als Filmkritiker damals noch in Erinnerung haften geblieben. Ein ausgezeichneter, also jetzt nicht im Sinne meiner subjektiven Wertung, aber mit Preisen ausgezeichneter Film. Schauen wir mal, was da kommt. Natürlich, ich jetzt als eher liberal-konservativer Mensch, bin da natürlich skeptisch über diese Linksmanifestation, aber man muss ja diesen Politikern immer auch die Chance geben, sich dann in der Realität zu bewähren. Übrigens noch ein Satz von Markus Söder, der mir im Zusammenhang jetzt mit den Koalitionswirren in Deutschland aufgefallen ist. Diese Regierung sei die letzte Patrone der Demokratie. Also ich glaube, mit dieser Rhetorik kann man heute nicht gewinnen. Ich finde das also Schindluderei betrieben mit der Wirklichkeit. Also die Behauptung, dass quasi die Regierung hier die Demokratie verkörpert und die, die dagegen sind, also die Opposition, seien gegen die Demokratie. Das ist also ein reichlich undemokratisches Demokratieverständnis da des bayerischen Ministerpräsidenten, der fast etwas monarchische Tendenzen offenbart mit solchen Sentenzen, mit solchen Sätzen. Denn man muss ihn daran erinnern, zur Demokratie gehört eben auch die Opposition. Und wenn eine Regierung sich jetzt zur Verkörperung der Demokratie erklärt, das heißt, sie erklärt sich für alternativlos, sie macht also genau das, was sie im Grunde diese bürgerlichen Politiker der früheren Kanzlerin Merkel vorwerfen, ja, da muss man sich nicht wundern, wenn die Deutschen sagen, also Entschuldigung, hört auf, euch da einen Heiligenschein umzuhängen, löst einfach mal die Probleme, zeigt, dass ihr etwas könnt, außer den Gegner, den Konkurrenten dazu verunglimpfen. Trumps Zollpolitik steht auf der Kippe. Große Schlagzeilen heute Morgen. Warum? Der amerikanische Supreme Court befindet über die Zollpolitik des US-Präsidenten Präsidenten. Ich habe darüber mit Peter Thiel gesprochen. Er hat mir gesagt, in unserem Interview damals, dass Trump eben in der Innenpolitik keine große Machtfülle hat. Da ist er eher der Frühstücksdirektor, sehr starke Institutionen, Checks and Balances, Bremsklötze. Aber eben in der Außenpolitik, in der Zollpolitik kann er den Ausnahmezustand heraufbeschwören. Bin sehr gespannt, wie jetzt da der Supreme Court entscheiden wird. Die Nervosität der CDU wächst, ja, eben das Thema, das wir da besprochen haben, in aller Munde, in allen Medienkanälen. Putin warnt vor Versuchen der Zerschlagung Russlands. Putin sieht eine Ideologie der aggressiven Russophobie und er erwägt nach den Trump-Ansagen auch eine Wiederaufnahme von Atomwaffentests. Ja, die Russen sind da sehr präzise am Abspiegeln dessen, was auch im Westen passiert. Und aus russischer Sicht hat er zweifellos recht, wenn er sagt, dass es da eine Agenda gibt, bei manchen Akteuren auf der westlichen Seite Russland strategisch zu schwächen, Russland zurückzudrängen. Der Ukraine-Krieg ist ja gewissermaßen Ausdruck des Scheiterns dieser unilateralen, in Russland als aggressiv empfundenen Ostausdehnungspolitik der westlichen amerikanischen Militärsphäre, der Militärbündnisse. Trump ist kein Urheber dieser Politik. Er setzt sie fort. Er ist sozusagen der Rechtsverweser und als amerikanischer Präsident irgendwo auch verantwortlich, steht er also in der Verantwortung, hat selber aber weitgehend natürlich die Bereitschaft, mit Putin einen Deal zu machen, aber untersteht auch anderen Kräften, Zwängen und Drücken. Und die Europäische Union scheint mir im Moment komplett taub gegenüber einer Politik, die die russischen Interessen überhaupt nur wahrzunehmen oder für legitim zu betrachten bereit ist. Und solange man natürlich in dieser hochmütigen, in dieser Hochsitzposition bleibt, wird es da keine diplomatische Lösung geben, sondern einfach eine Lösung auf dem Schlachtfeld. Und da sieht es so aus, dass die Russen trotz hohen Kosten, hohem Aufwand, erheblichen Problemen, Schwierigkeiten, dass sie da gewinnen. Sie sind militärisch nicht zu besiegen. Und auch die Hoffnung, dass jetzt die wirtschaftlichen Schwierigkeiten die Russen in die Knie zwingen, ich halte das für Wunschdenken vor dem Hintergrund, dass die Leidensfähigkeit auch der russischen Gesellschaft historisch gesehen, ich meine, das kann sich auch ändern, viel größer ist als bei uns. Und entsprechend naiv scheinen mir da und auch verantwortungslos die entsprechenden Szenarien auf der westlichen Seite. Wie sich Narzissmus bei Frauen zeigt. Mir fällt auf, dass immer mehr Artikel in den Medien sich mit dem Thema Narzissmus beschäftigen, diese Psychologisierungsneigung, übrigens auch in der Politik. Viele Artikel können Sie lesen, in denen es heißt, ja, die Narzissten, Trump, Putin, Xi Jinping, diese Neigung, politisch einem unsympathischen Vertreter mit Begriffen der Psychiatrie herabzusetzen, ist für mich auch Ausdruck dieser moralisierenden Überheblichkeit, aus der eben nichts Gutes herauskommt. Hören wir auf zu moralisieren, zu psychologisieren, versuchen wir uns mehr pragmatisch der Wirklichkeit zuzuwenden. Verbündete müssen Signal senden, dass es nicht mehr toleriert wird. Scharfe Kritik an Zelensky. Ja, der ukrainische Oppositionsführer Petro Poroschenko, ehemaliger Präsident, kritisiert Zelensky. Ich glaube, er ist politisch viel angeschlagener, als uns da die Medien berichten. Ich höre aus der internationalen politischen Sphäre, aus meinen Quellen, dass Zelensky eigentlich ein Dead Man Walking sei, sozusagen nicht mehr handelnd, sondern gewissermaßen, ja, der wird gehandelt, ist sozusagen, hängt noch in den, ja, in den Seilen und über die Abgangsmodalitäten sei da schon verhandelt worden. Schlimmer als Deutschland 1945, warum Außenminister Wadefuhls Vergleich so schief ist, ist die Berichterstattung in der Welt heute Morgen. Und die Wahlen in Sachsen-Anhalt geben zu reden. Die Welt sieht hier eine existenzielle Bewährungsprobe. Ja, da machen die Journalisten sich auch keinen Gefallen, wenn sie das in diese Dimensionen hochschrauben. Es ist einfach eine Wahl, es ist keine existenzielle Bewährungsprobe. Es gibt verschiedene Parteien, die momentan mit Abstand stärkste ist die AfD. Und wenn die Bürger von Sachsen-Anhalt die AfD wählen, ja, dann ist die AfD gewählt. Und das ist jetzt keine existenzielle Schicksalswahl, kein Gottesurteil, das da gesprochen werden muss. Ich meine, wenn man es als Journalist schon so hochhängt, also dann ist man eben in dieser söderschen Dimension der Alternativlosigkeit und offenbart im Grunde nur einen mangelhaften, ja, demokratischen Sachverstand, wie ich hier also aus schweizerischer Optik beisteuern kann. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank. Das war's von Weltwoche Daily. Heute Abend mein Vortrag hier in Riesa. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auch etwas, diese sächsische Stadt mir anschauen zu können an der Elbe. Und dann ab 19 Uhr sehen wir uns. Schauen Sie noch nach in unserem Portal weltwoche.de/Vortrag. Vielleicht können Sie sich last minute da noch ein Ticket sichern. Im Übrigen wünsche ich Ihnen einen tollen Tag. Melde mich zurück. Und ja, alles Gute. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse, Aufmerksamkeit, Anregungen, Kritik. Und hoffentlich auf ein persönliches Wiedersehen, ein bilaterales Wiedersehen. Sie können ja mich sehen, ich Sie nicht. Aber es würde mich freuen, Sie heute Abend auch live haftig erleben zu können in Riesa. Ich bin gespannt. Im Zeichen der Zuversicht werden wir da versuchen, im Chaos der Gegenwart etwas Ordnung zu schaffen. Bis dann.